Hallo zu einer weiteren ABC-Podcast-Folge. Eine Folge, die ein bisschen anders abläuft als normalerweise, weil diesmal nicht ich jemanden interviewe, sondern zum Interview sitze und die Fragen stellt Silvi Aigner, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Parnass. Und sie fragt mich zu den Inhalten des vor kurzem publizierten Buches namens Kiss the Messenger, das ABC der Public Relations. Es ist ein Buch, darüber erfährt man jetzt eh alles in dem folgenden Gespräch, ein Buch, um PR und Public Relations für einen selber effektiver machen zu können. So könnte man es umreißen, in aller Kürze. Okay, also viel Vergnügen beim Reinhören dieser Podcast-Folge. Falls man sich's mit Video anschauen möchte, ist das auch möglich auf der Parnass-Website, wo dieses Gespräch erst veröffentlicht wurde.
Liebe Parnass-Community, ich freue mich sehr, Sie heute vom Büro der Anna Berlin aus begrüßen zu dürfen. Danke, Anna, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Anna ist Gründerin der PR-Agentur ABC Works. Sie hat sich mit ihrem Team spezialisiert auf die Sparten Architektur, Design, Literatur und bildende Kunst, arbeitet für renommierte Architektur- und Designerbüros, unter anderem Alles wird gut, aber auch für das Österreichs größtes Designfestival, die Vienna Design Week. Und sie hat jetzt 10 Jahre Agenturerfahrung und 3 Lockdowns später ein Buch herausgegeben mit dem tollen Titel Kiss the Messenger. Du bezeichnest ja dieses Buch als Roadmap, als Manual, aber auch als Rezept für PR. Kann man nachher PR, wenn man dieses Buch gelesen hat, oder was ist die Intention dieses Buches?
Hallo liebe Silvi, danke, dass wir hier sein können, danke, dass wir das Gespräch heute führen können. Ja, also die Motivation, dieses Buch herauszubringen und sehr konkret, sehr hands-on, sehr aus der Praxis zu schreiben, ist, dass ich den Eindruck hatte, in der Recherche selber sozusagen, um sich was anzueignen, dass ich die Agentur aufgemacht habe, als auch später, dass es in Wahrheit wahnsinnig wenig Literatur oder Konkretes gibt, irgendwie sozusagen, das auf die PR, sag ich mal, wie wir sie verstehen oder in dem Feld, in dem wir agieren, tatsächlich Tipps gibt. Und ich habe dann über die Jahre mich eine Zeit lang mit der Idee getragen und habe sie jetzt sozusagen versucht, irgendwie so runter zu destillieren, dass man sagt, die wichtigsten Bestandteile, die man eben braucht, wenn man Medienarbeit für sein Projekt und für seine Sache machen will, nachvollziehbar machen kann und dann auch schon, ich sage immer, im eigenen Team oder sozusagen in Personalunion, wenn man sozusagen das als One-Woman-Show betreibt, machen kann. Kann man hinterher PR machen? Ich glaube ja, absolut. Also ich glaube ja, das ist möglich und es ist jetzt auch nicht etwas, was unendliches Talent erfordert. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die man sich einfach aneignen kann. Bisschen, das ist ein bisschen die Downside, ist, es ist schon mit Arbeit verbunden. Also ich glaube, das kriegt man auch mit, wenn man es liest. Das ist halt dann, man muss sich der Sache widmen. Wie so alles muss man halt einmal sozusagen beginnen und sich dem dann auch widmen.
Du schreibst dieses Buch, also ich hab's, beim Durchlesen hatte ich den Eindruck, vor allem auch aufgrund dieser vielen Zitate, die du verwendest, dass es ein sehr powervolles Buch ist, also ein Empowerment. Also man hat das Gefühl, die Motivation stellst du sehr stark in den Vordergrund. Auf der anderen Seite forderst du aber gerade am Anfang des Buches mit einem Frage-Antwort-Spiel ein, dass man sich grundsätzlich einmal mit den Parametern seines Büros, seines Teams beschäftigt und eigentlich auch in die Tiefe geht.
Mhm. Ja, also ich glaube, geschrieben ist das Buch so aus einem, ich finde, man spürt es auch, wenn man es liest, und selbst wenn ich es zum 123. Mal lese, so dieses, es hat was so, voran, wir machen das, es hat eben dieses Motivierende, das ist auch ein bisschen meiner eigenen Ungeduld, glaube ich, geschuldet. Das Q&A, und das, glaube ich, ist generell sozusagen, wenn wir mit Kommunikation zu tun haben, es ist eben so, dass man muss sich über die Dinge schon sehr klar sein, weil erstaunlicherweise, also oft glauben die Leute ja, Kommunikation oder PR ist sozusagen, hat viel mit Kontakten zu tun, die richtigen Leute kennen, die richtigen Journalisten wissen, und damit hat es natürlich viel zu tun, aber es hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich mich mit meiner eigenen Idee, mit die eigenen, auch, sage ich mal, manchmal unangenehmen Fragen stelle, weil du spürst am anderen Ende, also wenn ich jemanden anrufe oder wenn ich jemanden sozusagen meine Geschichte erzählen will, spürst du, wo die Schwächen liegen, wo man irgendwie ausweichen will. Auf der anderen Seite sozusagen aus PR-Perspektive spüre ich das zum Beispiel auch in Medienhäusern, in Redaktionen. Es ist oft erstaunlich, es ist ein Telefonat, du kriegst so viel mit irgendwie vom Gegenüber. Das heißt, man muss sich, bevor man überhaupt mit irgendwas anfängt, damit beschäftigen, wer sind wir, was ist unser USP, was ist unser Alleinstellungsmerkmal, was machen wir anders als andere. Und es ist eben nicht nur die Formulierung oder die Floskel oder der gut geschriebene Text, der quasi von außen kommt, von jemand, der halt texten kann, sondern es hat eben was damit zu tun, dass man sich zuerst mal für sich bewusst sein muss, was man eigentlich erzählen will oder was eigentlich die Geschichte ist. Also dieses oft bemühte, authentisch sein, ja, es muss nicht immer alles eins zu eins so erzählt werden, wie es passiert, aber dieses sich, diese DNA-Fragen und Kontextualisierungen, das ist schon der entscheidende Punkt. Und das ist am Beginn des Buches eben dieses Q&A. Das Schöne ist, dass du sagst, es ist ein Spiel, weil es ist so ein bisschen, es ist ja auch so, nicht? Es hat was Spielerisches, es hat was, was sagen andere über mich, was macht die Konkurrenz, wo beziehen wir unsere Kunden her, wie finden uns Leute. Und es ist ja immer ganz lustig, wenn man dann beginnt mit diesen Sachen und sich dann einmal kurz wieder so rausnimmt aus dem eigenen Geschehen und mit den Augen eines Fremden, also im Sinne von, jemand sucht mich zum ersten Mal im Internet, man googelt mich, welche Fotos finde ich, was steht überhaupt, also das sind ja dann oft Sachen, die man dann erst wieder frisch wieder entdeckt und sich denkt, ach wirklich, das steht als allererstes, steht jetzt das, das stimmt ja schon seit 5 Jahren nicht mehr oder so. Also das ist
immer wieder so. Nein, ich glaube, es ist, ich habe das Spiel gesagt, wenn man so etwas in einem Team oft spielerisch macht, aber es geht eigentlich dabei ums Eingemachte, also das ist auch sozusagen die Erfahrung, die wir machen. Wir werden mit Panacea heuer 40 Jahre alt und natürlich muss man ein Medium, das so eine lange Geschichte hat, sehr verantwortungsvoll in die Zukunft führen, aber eben auch genau mit der Fragestellung, wofür schreiben wir, was wollen wir mit dem Medium erreichen. Das sind Fragen, die immer wieder eigentlich auftauchen müssen und in einem Team, in einer Redaktion und auch mit allen, die verantwortlich sind für dieses Magazin, gestellt werden müssen. Also insofern finde ich es sehr gut, dass du dieses Q&A auch an den Anfang gestellt hast. Aber wir beide arbeiten in einem Medienbereich, wo sich unglaublich viel verändert hat in den letzten 10 Jahren. Es gibt heute, das Wissen ist überall verfügbar, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, Bilder ins Netz zu stellen, Texte ins Netz zu stellen und auf der anderen Seite aber gibt es sozusagen dann auch diesen Wettkampf um die Aufmerksamkeit. Und wir sind auch beide, ich mit einem Kunstmedium, du mit einer PR-Agentur, die sich eben auch in diese Kunstbereichen bewegt, auch in einem Gebiet tätig, wo wir konkurrieren müssen mit in Social-Media-Bereichen mit Influencern, mit Influencerinnen, die in ganz anderen Gebieten unglaubliche Followerzahlen generieren. Wie kann man das sozusagen auch im Kunstmedium erreichen? Oder siehst du da überhaupt eine Konkurrenzmöglichkeit? Oder ist es nicht so, dass wir dann eher viel mehr mit unserer Glaubwürdigkeit, mit unseren Inhalten punkten und eben nicht mit dem Hashtag Love? Und Beauty.
Ja, es ist am Ende des Tages, machen wir alles aus Liebe oder fürs Geld. Nein, wir machen das eigentlich nur aus Liebe. Nein, ja, also ich meine einerseits, also als ich vor 10 Jahren sozusagen die Agentur gegründet habe und begonnen habe, war alles gerade sehr im Aufbruch. Da war, sage ich mal, mein großer Vorteil war, dass ich, sage ich mal, auf einem Niveau begonnen habe, wo man eh alles irgendwie neu erfinden muss. Das hieß sozusagen, es war das Aufkommen von Mailchimp zum Beispiel, also quasi das Format, mit dem wir quasi die Aussendungen verschicken. Und ich hatte zum Beispiel von Anfang an sehr stark das Gefühl, dass die Ästhetik, wie unsere Aussendungen aussehen, wie das Bildmaterial aussieht, das wir verwenden, wie meine Website aussieht, wie ich Kunden anleite, wie sie ihre Unterlagen sozusagen zusammenstellen sollen, war... Das liegt uns natürlich nahe, wenn man in den Bereichen der Kunst und sag ich mal, der Kultur im Weiteren agiert. Also das sah alles schon um Klassen besser aus, als das normalerweise sozusagen von PR-Agenturen praktiziert wurde. Das kommt uns, sage ich mal, auch in dieser ganzen Welt der Social Media natürlich entgegen. Also ich glaube, dass wir uns mit den Bereichen, die wir abdecken, einerseits eh extrem gut in diesem Feld bewegen. Also die Architektur ist... hat sich unglaublich verändert, auch in den letzten Jahren, nicht nur die PR der Architektur, sondern die Architektur selber zum Beispiel, was die Bildsprache anbelangt. Wir haben die bildende Kunst kippt dann immer so ein bisschen raus, anders als das Design und die Architektur, würde ich sagen, weil sie sozusagen eine andere Art von Sehgewohnheiten provoziert. Trotzdem glaube ich, dass diese Felder extrem geeignet sind, um in verschiedenen Kanälen vermittelt zu werden. Dass wir konkurrieren, ja, ich glaube, da wo das Buch ansetzt, ist sozusagen, du musst es auf so ein bisschen ein professionelleres Niveau heben. Das macht die ganze Arbeit mit Journalisten und mit den Kanälen, die du befüttern möchtest, einfach leichter. Also das ist, dort setzen wir hier an. Dass man sich dann trotzdem in jedem einzelnen Medium, ob es jetzt ein Heft, ein Magazin ist wie das Parnasse oder meine eigene Drucksorte oder die digitalen Kanäle, da muss man sich ja halt dann bei jedem Einzelnen wieder überlegen, wer nimmt das in die Hand, wen adressiere ich da, was will ich genau in diesem Medium vermitteln. Und sage ich mal, die Büros oder Kunden, die wir betreuen, haben ja meist sozusagen eine Range von all diesen Kanälen, nicht? Also das heißt, es ist ja heutzutage auch nicht mehr so, dass man sagt, man geht zum Grafiker und lässt sich ein Corporate Design machen und hat eine Website und damit ist es jetzt geschehen, sondern das ist ja, fängt von, wie sieht das Büro aus, wie sieht mein Briefpapier aus, aber auch, wie sieht mein Instagram-Kanal aus, wie sieht, was weiß ich, mein Buch aus, und das kommt da alles vor. Und man muss es eben auch gesamtheitlich sehen, man muss nicht in jedem Kanal immer die gleichen 25 Messages platzieren, aber das lässt natürlich auch eine unglaubliche Bandbreite zu, die so vormals nie war. Also das ist ja auch ein bisschen die Geschichte, weil sozusagen es gibt diese beiden Enden. Es gibt sozusagen die Kommunikation, die via Presse und Journalisten geht, die einfach auch geadelt wird durch die Meinung eines relevanten Gegenübers. Also das ist einfach, das ist ja die schwierige Aufgabe, sozusagen jemanden, der sich auskennt, zu überzeugen. Und dann gibt es sozusagen diese andere Welt der Kanäle, die man selber bespielen kann und die natürlich viele Möglichkeiten lässt. Beides kommt da vor.
Du beginnst ja dieses Buch, also nach dem Q&A-Teil, mit diesen ganzen Basics, die du jetzt auch schon genannt hast. Also das ist nun einmal der Umgang mit Text und wie generiere ich einen guten Text, was muss der haben, wie soll sozusagen ein Pressetext ausschauen. Dann auch die Frage, wann starte ich mit einer Kampagne, ist ein großes Thema. Dann auch dieses Thema Bild, welche Bilder habe ich und welche Bilder brauche ich. Wie schaut es auch mit Urheberrechten aus? Und dann gehst du weiter bis hin zu der Pressemappe, oder man sagt eben heute dazu Presskit. Und ich habe sehr schmunzeln müssen, als du das geschrieben hast mit der CD, dass man die sozusagen auch nie mehr wieder erwähnen darf, dass wir auch noch manchmal CDs geschickt bekommen. Aber ich muss dir natürlich recht geben, das ist heute sozusagen auch nicht mehr State of the Art. Aber was sind sozusagen, wenn du jetzt ganz kurz, das sind natürlich sehr, sehr ausführliche Kapitel, wo du dich damit beschäftigst, aber wenn du jetzt sagen würdest, wie schaut ein idealer Pressetext aus?
Ja, also es ist gar nicht so schwierig, nicht nach dem Motto, man hat das alles schon mal im Deutschkurs gelernt, aber es sind sozusagen die W-Fragen zu beantworten. Ich sage immer, der Pressetext orientiert sich am Ende des Tages am fertigen Artikel. Also idealerweise wäre ja dann der Pressetext dann schon der Artikel. Das heißt, es muss was, wann, wer, wo, wie, warum beantwortet werden, nach Möglichkeit relativ flott und schnell. Was vielleicht auch wichtig ist, ich plädiere dafür quasi im ersten Absatz schon einmal die Größenordnung des Geschehens, also sprich die wichtigsten Stationen eines Künstlers, die Nationalität, falls relevant ist, das Alter. Also dass man jetzt sozusagen, man muss einmal, glaube ich, relativ schnell zu verstehen geben, ist das ein Superstar, ist das eine Nische, ist das young and upcoming. Ich muss beim Vis-à-vis mal irgendwie verorten, wovon ich hier spreche. Und das ist ja schon oft, dass dann schon mal die ersten vier Absätze unglaubliches Geschwafel ist, da liest ja dann schon kein Mensch mehr weiter. Nicht? Also das heißt, es muss schon mal relativ schnell, idealerweise schon im Betreff, in der Überschrift, eigentlich wie sozusagen wie der Artikel in einer Zeitung, also wo man sagt, die Headline eines Artikels muss ja auch meine Aufmerksamkeit gleich einmal erregen. Die Länge, also das ist ich, dass es halt nicht ausufert, nicht unendlich lang ist. Ich schreibe zum Beispiel auch, dass ich hasse es, wenn schon E-Mails so lang sind. Also wenn das Erstkontakt-E-Mail dann irgendwie da schon so eine lange Litanei ist, dann bei mir ist sozusagen das lese ich mir dann gar nicht durch, das registriere ich zwar, buche es irgendwie ab auf, das lese ich mir später mal oder schaue ich mir später nochmal an. Also solche Dinge. Ich bin dann relativ konkret so auch, was so Schreibtipps oder Schreibhilfen anbelangt, dass, ja, also das sind, also das, ja, also nicht so schwierig. Es ist, und das ist halt, Schreiben ist ein Muskel, man muss es einfach trainieren, man muss es immer wieder machen, man darf keine Scheu haben. So viele Leute haben dann wie Schreibblockaden oder haben das Gefühl, sie können halt nun mal keinen Text schreiben. Viele von den Kreativen, mit denen wir arbeiten, sind sehr visuell. Also das sind sozusagen Menschen, die oft mit dem Visuellen und der Bildebene viel besser können und tun sich oft schwer im Text.
Aber da bietest du dann als Agentur natürlich
Natürlich, Unterstützung. Genau. Also wir als Agentur natürlich auch, sag ich mal, freie Texter etc. etc. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten.
Aber es gibt ja noch diesen Schritt vorher, vor diesem perfekten Presskit, vor dem perfekten Text, vor dem perfekten Bildmaterial, ist ja mehr oder weniger die DNA oder das, was eine PR-Agentur ausmacht, ist ihre Adressendatei und ihr Netzwerk. Und du schreibst ja auch selbst hier, wir alle Redakteure, aber umso mehr werden täglich mit einer Flut an E-Mails und Aussendungen beschickt. Sie haben Zeitdruck, sie sozusagen haben vielleicht auch schon den Seitenspiegel fertig und haben gar keinen Platz mehr und bekommen aber dann plötzlich etwas herein, und von dem du möchtest, dass es trotzdem noch gesehen wird, gelesen wird. Und vor allem, wie beginne ich, wenn ich jetzt mir eigentlich überhaupt erst einen Verteiler aufbauen möchte?
Genau, das, da widmen wir uns auch recht im Detail irgendwie sozusagen. Also erstens will ich mal davon Abstand nehmen, dass man irgendwo Adressen kauft. Das hat sich jetzt mittlerweile auch schon rumgesprochen, dass das eigentlich auch, glaube ich, niemand mehr macht. Das heißt aber sozusagen, dass man einfach wirklich recherchiert, und ich empfehle quasi, dass man zuerst seine eigenen Lesegewohnheiten einmal sozusagen in Betracht zieht und die des Teams, also was lese ich eigentlich, welche Podcasts höre ich, was schaue ich mir im Fernsehen an etc., also dass man einfach mal da und dann so in konzentrischen Kreisen vor sich geht, sprich ich notiere mal sozusagen die Medien, die mich selber interessieren, die mein Team interessieren, die in meiner Community relevant sind, die in meinem Feld, in meinem Fachgebiet relevant sind, gehe dann weiter in meiner Stadt, das sind dann die Tageszeitungen, die Wochenmagazine etc., und immer weiter sozusagen, bis ich halt dann irgendwann meinen Sprachkreis verlasse und mich der ganzen Welt widme. Das ist, sage ich mal, einfach mal um diesen endlosen Kapitel der Recherche nach relevanten Adressen oder Kontakten mal ein bisschen eine Struktur zu geben. Das ist, ich schreibe dann irgendwo da drinnen, es ist wie sich um eine Pflanze kümmern, ist es wie um die Liste der Abonnenten, wie ich sie nenne, sozusagen zu pflegen. Das begegnet einem immer wieder, und auch wir als PR-Agentur haben natürlich über die Jahre Kontakte aufgebaut. Es ist aber nicht nur jetzt eine riesige Liste an vielen Adressen. Ich sage immer, das ist, als wenn ich ein Telefon auf dem am Gehsteig finde. Von vielen Telefonnummern allein habe ich noch gar nichts. Nicht? Oder auch wenn ich die Namen sozusagen kenne und mir geläufig sind, weiß ich auch noch nichts. Das heißt, man muss dann sowieso eine Beziehung aufbauen zu denen, die für mich besonders relevant sind. Und wenn ich zu Beginn mit 5, 7, 10 Journalisten oder Menschen, die journalistisch arbeiten, mal weiß, was die interessiert, was die schreiben, wo die schreiben, wie die publizieren, dann sozusagen einfach meine Themen dort auch platziere, wird es natürlich mit der Zeit immer einfacher, weil ich ja das Glück habe, Journalisten sind ja neugierige Menschen, und die brauchen ja auch Geschichten und die wollen ja auch was erzählen, nicht? Also das heißt, das ist ja nicht so, wenn ich jetzt jemanden belästige mit meinem kleinen Thema, sondern es ist ja sozusagen auf Beidseite irgendwie sozusagen willkommen. Das heißt, da natürlich auch ein Gespür zu entwickeln, was ist eine gute Geschichte oder was macht das zu einer Geschichte? Das ist ja das Um und Auf, nicht? Und es gibt ja in jedem Maßstab, also das kann ein Detail von einem Projekt sein, das irgendwie in sich schlüssig, charmant, das kann alles Mögliche sein. Nicht? Das muss nicht immer das größte Haus, das größte Boot, das größte Festival sein. Das kann eine Geschichte sein, die halt jemanden interessiert. Und sich das vorher mal zu überlegen und sich quasi man macht ein Restaurant auf, es gibt viele Restaurants, es gibt was macht es besonders? Was ist es? Ist es der Ort? Ist es das Klientel? Ist es meine Küche? Ist es meine Geschichte? Und das ist eben so wie dieses Q&A zu Beginn, wenn ich einmal eine gute Geschichte habe und dann sozusagen die Adressen recherchiert habe und dann das irgendwie sozusagen mit einem vernünftigen Text und, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, vernünftigen Bildern untermauere, interessiert das ja auch. Das ist ja dann so.
Du hast auch was angesprochen mit das Größte, das Schönste, das Teuerste. Also diese Pressetexte mit Maximalismen, die wir ja durchaus auch bekommen, sind nicht sehr gerne gesehen. Also mir geht's auch, mir ist es auch viel lieber, es wird mir sozusagen eine Ausstellung vorgestellt, die eben nicht die größte Ausstellung zu dem Künstler ist, sondern die interessanteste. Und warum ist sie die interessanteste? Also das sind natürlich so Themen, die... Du redest ja auch bei den Texten in den Presse, in den Pressemappen davon ab, diese Maximalismen zu verwenden. Aber du hast das Thema Bild angesprochen, wenn wir jetzt noch da kurz dabei bleiben. Das ist ja doch ein sehr heikles Thema, auch in Zeiten von, auch von Internet und von Social Media, dass man auch oft glaubt, man kann schnell auch Bilder herunterladen. Und dass man durchaus auch die Menschen, also die, mit denen man zu tun hat, sensibilisieren muss, dass es hier um Urheberrechte geht. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Genau, ich muss glaube ich kurz erklären, wir haben im Hintergrund einen Katzengast. Es ist, die Tonqualität ist sehr gut, aber die Katze will jetzt auch mal was sagen.
Genau. Endlich. Rosa kommt zu Wort.
Ja, Rosa ja. Will auch mal was sagen. Naja, also ja, also einerseits sozusagen auch was Bilder, was Fotos, was Videos, Bewegtbild etc. anbelangt, hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert in den letzten Jahren. Das heißt, wir sind weit weg von unglaublich teuren Fotoproduktionen, wie es noch vor 10, 15 Jahren üblich war, auch als sozusagen dann einzelne Magazine Fotos angekauft haben, ein Ankaufsbudget für Fotos hatten etc. Das heißt, das ist vielleicht einmal eine wichtige Information, dass das Klären der Rechte liegt bei mir als Absender, also bei mir als Produzent sozusagen, der möchte, dass die Zeitung, oder ich sage jetzt Zeitung stellvertretend für Medien, genau, sozusagen aufgreift. Das heißt, weiters, dass sozusagen, wenn ich, also erstens sind Bilder natürlich wahnsinnig relevant, also dass sozusagen das Visuelle überzeugen muss, dass das mitunter vielleicht sogar noch wichtiger ist als der Text, kommt ein bisschen drauf an, ist schon mal wichtig. Ich führe dann relativ genau aus, weil wir ja oft das Thema haben, dass wir Projekte ankündigen, die erst in der Zukunft passieren, also so wie Ausstellungen sollen ja nach Möglichkeit vor dem Ausstellungsbeginn angekündigt werden, haben wir auch schon immer wieder in der Zusammenarbeit, wie geht man damit um zwischen, es soll Lust machen, es soll neugierig machen und es muss sozusagen auch ein Stellvertreterbild sein, weil das Heft dann erst rauskommt, nachdem die Ausstellung eröffnet wurde. Also das sind ja alles immer so Spezialsituationen. Man muss sich das überlegen und eine Lösung finden, nicht? Und die Lösung sollte so sein, dass die Bilder professionell und sehr gut sind. Also sie müssen einfach, also wir sind einfach mit zu vielen guten Bildern umgeben, als dass es nicht gute Bilder in die Presse schaffen. Und dann muss ich die Rechte klären, also von ich google jetzt Bilder und nehme es einfach, das kann man dann machen, das ist meistens eine sehr kostenintensive Erfahrung, diesen Fehler zu begehen. Es gibt aber natürlich auch Datenbanken mittlerweile, die sozusagen freie Fotos irgendwie zur Verfügung stellen. Ich empfehle für sozusagen den Bereich, den wir hier abdecken, in diesen Kreativbranchen ist ja, gibt es ja Möglichkeiten, sowohl die Projekte sind sehenswert als oder Fotograf, Möbel, das gibt es nicht das Wort, aber ja, fotografierbar ja. Oder Instagrammable und da auch, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss die Rechte penibel und ordentlich klären und wenn ich das gemacht habe und wenn das alles fertig ist, dann kann ich damit an die Presse gehen und nicht umgedreht.
Ja, du redest ja auch davon ab, einen Pool an HiRes-Bildern auch immer im Bett zu haben mit mehreren Formaten, Hoch- und Querformat, weil es ja auch von dem Layout abhängt. Da bist du ja sehr detailreich auch in deinen Erklärungen. Und man könnte jetzt ergänzen zu dem, was du gesagt hast, ja, es gibt natürlich die Vorberichterstattung. Wir sehen uns ja auch als sozusagen als Plattform, als Katalysator, der Interesse weckt für Ausstellungen. Aber natürlich, das muss ich schon sagen, gibt es auch die Ausstellungskritik, die dann auch stattfindet, wenn sozusagen eine Ausstellung schon am Laufen ist. Aber du schreibst ja dann auch noch weiter bis hin zur Pressekonferenz, also gehst wirklich da in größere doch auch noch Bereiche hinein, weil sozusagen der Live-Einstieg bei einer Pressekonferenz oder auch wenn man jetzt doch wirklich auch noch im Fernsehen das macht oder live macht, ist ja noch einmal sozusagen wenn nicht sogar die Königsdisziplin mit allen möglichen technischen Aufwand auch, der betrieben wird. Aber jetzt auch der jetzigen Situation geschuldet, glaubst du, dass sich jetzt durch das verstärkte Online-Streaming und dass dadurch, dass man eben nicht mehr netzwerken kann auf einer Vernissage oder bei einem Abendessen oder wie man das auch gewohnt ist in den Bereichen, dass sich da auch in der PR-Agentur einiges ändert, in der Arbeit für eine PR-Agentur?
Ja, also einerseits, glaube ich, haben wir alle eine mordsene Lernkurve hinter uns aus dem 2020er Jahr. Es gab ja auch, also weil ja natürlich ganz viele, gerade wenn es um Pressekonferenzen ging, natürlich als Hybrid oder sozusagen also zum Teil quasi mit Person oder mit richtigen Menschen und zum Teil gestreamt ist, da gab es ja auch unglaublich schöne Blüten, weil dann, was weiß ich, viel zu früh eingestiegen wurde, du wahnsinnig viel von dem Background oder von dem Making-of irgendwie mitbekommen hast. Also ich habe da immer wieder mal bei anderen Pressekonferenzen mich eingeklinkt und war dann ein bisschen fremdschämend unterwegs, weil ich mir dachte, boah, das ist jetzt, so viel Information wollte ich doch gar nicht als Zuschauer und so. Also ich glaube, da haben wir alle viel lernen dürfen. Natürlich, also es ist vielleicht ist auch ein guter Zeitpunkt, jetzt mit dem Buch rauszugehen, weil es einfach ein bisschen wie ein, wir ändern derzeit alles, nicht? Wir überdenken alles, wir professionalisieren gewisse Bereiche, natürlich das Digitale, das fängt an mit, was weiß ich, wie die Hintergründe von einer Zoom-Konferenz ausschauen, bis hin zu, wie mache ich Pressegespräche sozusagen, die ich nicht mehr real veranstalten kann. Und da gibt es natürlich auch jetzt schon nach einem Jahr Corona quasi einen riesen, weiß nicht, manche machen wahnsinnig gut und professionalisieren das und andere machen es nicht oder gar nicht mehr. Und da ja, empfinde ich schon auch PR-Agenturen ein bisschen so als an der Front, wo es auch darum geht, dass man auch Kunden sozusagen anleitet, was können wir machen, was entwickelt sich, was entsteht. Da ist natürlich das Feld in Bewegung. Am Ende des Tages bleiben gewisse Parameter dann schon wieder gleich, nicht? Dass man so eine gewisse Professionalisierung an den Tag legen möge. Ja, dass man eben, was wir schon gesprochen haben, nicht sozusagen, dass man überzeugen sollte, wie mache ich das, wie, es muss gut aussehen, es muss halt jetzt auch wieder auf diesen anderen neuen Ebenen auch wieder gut rüberkommen. Und da sind wir jetzt, sage ich mal, so im Work in Progress, aber da sehe ich schon auch ein bisschen eine Bringschuld von PR-Agenturen, da bildende Maßnahmen zu setzen oder mit denen wir zusammenarbeiten, auch Hilfestellung zu leisten.
Ja, weil ich glaube gerade, dass es auch im Online-Bereich noch schwieriger ist, die Aufmerksamkeit über eine längere Spanne zu generieren, weil die Leute ja vielleicht den Raum verlassen können, als sie das bei einer Pressekonferenz, wo man dann ja danach auch noch meistens durch die Ausstellung geht oder durch das Gebäude geht. Und hier im virtuellen Raum ist ja das auch einfach nicht so leicht, die Leute dann doch bei Laune zu halten, sage ich jetzt nochmal so salopp.
Ich glaube, es hat so, wahrscheinlich viele Bereiche haben so beides, weil der Vorteil ist natürlich, also der Nachteil ist völlig richtig, wie du sagst, sozusagen dieses, so ein Climax zu schaffen und auch so eine zeitliche Dimension, wo man sagt, man muss sich wohin bewegen, man nimmt sich die Zeit, man ist an einem anderen Ort. Das hat natürlich, das baut natürlich so eine ganz andere Dramaturgie auf, als du kannst dich jetzt zuschalten und oder auch nicht oder Vorteil ist sozusagen, du kannst es dir natürlich später anschauen, anders anschauen. Was ich glaube, was am allerwenigsten funktioniert, ist, dass wir sozusagen das, was wir analog gemacht haben, einfach eins zu eins ins Digitale, sprich irgendwie die Pressekonferenz abgefilmt in epischer Länge, was schon vorher viel zu lang und anstrengend war zum Zuhören, das geht schon gar nicht mehr im Digitalen. Also das heißt, da haben wir eben auch, also wir haben auch einfach verschiedene neue Formate entwickelt, dass man sagt, man macht es sozusagen kompakter, kann dafür irgendwie sozusagen ganz andere Leute zuschalten, andere Einspieler machen, die Dimension des Digitalen, die ja auch viel mehr Informationen transportieren kann, als das gesprochene Wort bei einer Pressekonferenz hinzu, man macht Rundgänge. Also ich glaube, da ist noch viel mehr möglich und man muss es halt dementsprechend adaptieren und dann erreicht man damit aber natürlich auch anders Leute. Ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten Jahr Festivalarbeit und da haben wir doch immer ein relatives Aufgebot an internationale Presse, die wir über Pressereisen einladen und da muss ich zum Beispiel schon sagen, dass die Qualität, dass du einen Journalisten sozusagen an einen Ort bringst und ihm sozusagen deine Sicht der Dinge zeigen kannst, das ist unglaublich bonding, das ist unglaublich, ich sage immer, Leute, die ich auf Pressereisen mit hatten, mit denen bin ich eigentlich oft für ein Leben lang wirklich, wirklich eng. Das ist ein bisschen wie ein Pfadfindercamp und Ding. Man muss das natürlich auch dann wertvoll nehmen, nicht? Also wenn jemand schon sich woanders hinbewegt und das Reisen in Kauf nimmt, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man das auch ein bisschen zu einer Allround-Experience sozusagen für einen Journalisten macht, nicht? Und nicht nur ich erwarte, dass er die eine Stunde mir zuhört, aber ich weiß nicht, in welchem Hotel er wohnt, ich weiß nicht, wie er vom Flughafen wohin kommt. Also das ist, das war natürlich, sage ich, mit diesen wenigen Reisen der letzten Monate viel schwieriger. Auf der anderen Seite merke ich auch so einen totalen Wunsch oder Bedürfnis und Neugierde, an Dingen teilzunehmen, die woanders stattfinden, gerade von journalistischer Seite. Und also darum denke ich doch, dass ich glaube, dass in Zukunft sozusagen dieses Pressereisen wahrnehmen, dieses woanders hinfahren, dieses, sage ich mal, auch alles, was die Welt der Biennalen und der großen Kunstveranstaltungen anbelangt, ich glaube, da wird es eine Auslese geben. Ich glaube, wir werden nicht volé wieder sozusagen zu der Menge zurückkehren, wo wir waren, aber ich glaube, dass wir die Dinge, die wir dann doch wieder hoffentlich irgendwann machen können und reisen können und erfahren können, halt vielleicht präziser, schöner, irgendwie bewusster, exklusiver, kleinere Gruppen wahrnehmen werden. Das denke ich doch.
Ja, natürlich ist das Live-Erlebnis immer richtig und auch wichtig. Auf der anderen Seite erlaubt ja sowohl das Arbeiten im Social-Media-Bereich als eben auch in Online-Pressekonferenzen durchaus auch seinen Radius auch zu erweitern, auch den Radius der Community zu erweitern und auch andere Leute zu erreichen, die man vielleicht so noch nicht erreicht hat und dadurch auch wieder ein größeres Netzwerk zu schaffen. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber du hast innerhalb deiner Community Fragen rausgeschickt und wir wollen jetzt auch ein paar dieser Fragen vielleicht auch noch erörtern. Eine der Fragen war, ob eine PR-Agentur auch ein Art Krisenmanagement hat. Das kommt natürlich jetzt auch, ist auch natürlich dieser Zeit geschuldet, wo viele Museen zuhaben müssen, wo eben einiges nicht möglich ist, Festivals abgesagt werden mussten oder eben nur unter Anführungszeichen online stattgefunden haben. Und du hast da sozusagen gleich dir daneben notiert, dieses Krisenmanagement-Buch Master of Disaster. Gibt es so etwas wie ein Krisenmanagement?
Es gibt es natürlich und es gibt, sage ich mal, auch nochmal Professionisten, die sich ausschließlich, und da ist die Krise jetzt nicht nur sozusagen eine globale, oder nur eine globale Pandemie, sondern, sage ich mal, schon sehr spezifische, also das kann dann, was weiß ich, der Shitstorm in den Social Media Kanälen sein, oder es kann mal eine Kritik sein, mit der man eigentlich nicht umgeht, oder es wird was, ein Fehler gemacht, und genau, und da gibt es dieses Buch, das kommt dann auch in den Literaturtipps vor, eben Master of Disaster, das sich dem widmet. Da ist, glaube ich mal jetzt so, um das in aller Kürze zu beantworten, also es bietet sich an, sozusagen zu agieren, wie man, sage ich mal, nicht wie ein Kind zu reagieren. Also sprich, es ist die Idee, dass man nicht abstreitet, negiert, mit dem Finger auf alle anderen zeigt, irgendwie die Schuld weit von sich weist, weil man damit sozusagen eigentlich nur Öl ins Feuer schüttet und es nicht besser macht. Ein weiterer Tipp ist, dass man sozusagen in so einer Krisensituation sich mit seinem Core Audience, also mit seinen tatsächlich sozusagen wesentlichen Lesern, Followern, Kunden, mit denen muss der Kanal sozusagen offen bleiben, sonst eben Full Disclosure, also sozusagen man muss auch sozusagen sehr klar machen, was weiß ich nicht, und ich bin ebenfalls an einer Lösung interessiert. Also ich glaube, man muss sozusagen, die schreiben sehr schön, irgendwie sozusagen, es ist nicht die Krise, es ist der Cover-up, also es ist ein englisches Buch, es ist sozusagen das Vertuschen der Krise, das eigentlich erst die Krise erzeugt, nicht? Und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Abgesehen davon glaube ich schon, dass wir in einer Zeit leben, wo wir alle so wenig gewohnt sind, mal mit Kritik umzugehen oder mal, weiß ich nicht, einen negativen Kommentar zu, also das ist dieses, auch sich wieder mal ein bisschen wie Erwachsene, die sich halt auch einer Diskussion stellen, und also das ist, glaube ich, schon unsere Zeit, dass wir das halt sehr wenig nur noch gewöhnt sind. Und das, also ich schreibe an einer anderen Stelle im Buch, publiziert ist publiziert, freuen Sie sich darüber, weil ich das natürlich auch ganz oft erlebe bei Kunden, und dann schreibt da mal ein Journalist etwas, womöglich eine Meinung, womöglich ist es nicht nur affirmativ und wahnsinnig positiv bekundend, und dann ist, also dann ist ja das Drama so groß und also so missverstanden und so gemein, und in den letzten Jahren habe ich dann immer gesagt, ja, aber wir wollen doch keine Trump-Welt, wo alle nur noch quasi gebrainwashed ist, irgendwie von sich geben dürfen. Aber auch da glaube ich, das ist einerseits, finde ich, ist es so zu begrüßen, wenn ein Journalist schon mal Meinung von sich gibt, sich traut, das macht, das bedarf ja auch, da muss man sich ja auch veräußern. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass es irgendjemand tut. Also das sozusagen mal eben auch gerade als PR zu begrüßen und gut zu finden und dann auf der anderen Seite auch soweit für eine kalmierende Normalstimmung zu sorgen auf Seiten des Kunden, dass das nicht jedes Mal, also weil das wollen wir ja, wir wollen Auseinandersetzung, nicht? Und wenn ich eine Ausstellung oder wenn ich Kunst mache oder ein Gebäude plane oder was immer ich mache, will ich doch eigentlich Auseinandersetzung, genauso wie ich jetzt auch nicht nur Leser brauche, die mir gratulieren, dass ich eh nur Recht habe in dem Buch. Also ich finde jetzt auch dieses Schau, das heißt jetzt nicht große Kritikaufruf an alle, hauptsächlich will ich, dass es gelesen wird und verwendet wird. Aber ich glaube, das ist, also so viel zum Thema Krisenmanagement, es ist ein weites Feld, aber ich glaube, wir sind auch alle ganz gut beraten, nicht gar so zart beseitet in einer Tour zu sein, sondern halt manchmal auch, ja, es ist in Ordnung, dass mal jemand anders was anders sieht. Das ist okay.
Da könnte man jetzt noch ewig weiterreden, weil das natürlich auch etwas ist, was das Thema Ausstellungskritik, Kunstkritik im Allgemeinen und das Schlagwort Krise der Kunstkritik, die ja auch schon seit Jahren diskutiert wird, betrifft. Aber bleiben wir lieber bei der PR und das können wir vielleicht gerne ein anderes Mal diskutieren. Es gibt auch eine konkrete Anfrage einer Stiftung, einer Art Foundation, welche Social Media Kanäle für so ein Konstrukt oder für so, ja, für so ein Unternehmen würdest du empfehlen, sozusagen?
Genau, also da würde ich im Moment schon sagen, dass sozusagen Instagram wahrscheinlich sozusagen die Plattform ist, die im Moment, sage ich mal, in so einem gewissen Segment irgendwie sozusagen den meisten Zulauf nach wie vor hat. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Instagram-Kanal als Art Foundation irgendwie neu startet, bin ich eben, nicht nur ich, sondern auch viele andere, die sich damit beschäftigen, also der Meinung sozusagen, man muss, es reichen jetzt auch auf Instagram nicht mehr nur gute Bilder und bunt und Ding, sondern es muss natürlich auch die DNA, zum Beispiel einer Art Foundation, die sehr viel Wissen über einen Künstler, eine Künstlerin hat, zum Ausdruck kommen. Das heißt, ich muss diesen Kanal so aufbauen, dass ich ihn, dass der einen Servicecharakter auch hat für meine Follower. Also jetzt nur die Bilder sozusagen des Künstlern irgendwie zu posten, das können ja andere auch machen. Da braucht man jetzt keinen eigenen Kanal, sondern man muss sich überlegen, wie kann ich Inhalte produzieren, wo ich dieses Wissen, das nur sozusagen die Institution oder nur die Galerie oder nur die Art Foundation hat, so transportiere, dass sie eben zum Beispiel auf Instagram funktioniert. Wir haben jetzt im Moment ganz gute Erfahrungen auch mit LinkedIn. Irgendwie, das ist so ein bisschen in der Kreativbranche überhaupt nicht das, was irgendjemand liebt. Aber ich muss sagen, immer dann, wenn sozusagen natürlich auch Felder, sag ich mal, unserer Kunden oder sowas anbelangt, macht es Sinn, sein LinkedIn-Profil soweit akkurat zu halten, dass man sozusagen dort relevante Informationen findet. Und vielleicht auch nicht ganz unlustig, ich habe mit Pinterest ganz gute Erfahrungen auch irgendwie. Das glaubt man nicht, weil wir alle Pinterest nur sozusagen als Moodboard-Entwickler oder halt Sammelsurium irgendwie verstehen. Aber gerade auch sozusagen für Architekten ist es nicht ganz sinnlos, ein eigenes Pinterest-Profil zu haben, weil natürlich sozusagen die Moodboards, die ihre Bilder aufgreifen, auch jedes Mal ihren Namen sozusagen haben. Und was hierzulande jetzt gerade so ja ganz trending ist, ist natürlich Clubhouse.
Genau,
so,
das wollte ich gerade sagen.
Genau, das ist mit, also eh super, eh lustig.
Ja, aber das ist jetzt die Frage, muss man auf jeden Trend aufspringen? Also jetzt gerade, ist ja nicht so, dass wir sowas auch nicht diskutieren, ja, Podcasts zum Beispiel sind jetzt ganz, ganz populär. Soll man das dann sofort machen oder rätst du ab, weil du hast jetzt auch gerade eben gesagt, es ist wichtig, die DNA zu kennen und die auch zu transportieren. Das führt ja eigentlich auch eben zu der nächsten Frage, die hier steht, die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Wie schafft man sich eine nachhaltige Leserschaft? Und da ist dann auch die Frage, muss man jeden Trend nachgehen oder sagt man, okay, man steht für das, auf der anderen Seite soll man sich auch weiterentwickeln? Also das ist auch so ein bisschen eine Balance, die man da
ja,
halten
also,
muss.
Ja, also ich meine, immer alles, alle, vermutlich nicht. Es gibt zum Beispiel ein berühmtes Beispiel, also Tyler Brûlé mit seinem Monokel hat vor vielen Jahren schon entschieden, sozusagen, er wirft nicht seiner Konkurrenz den Social-Media-Kanälen gemein sozusagen das Geld in den Rachen, irgendwie, weil sie konkurrieren so quasi um die gleiche Leserschaft oder um die gleiche Aufmerksamkeit. Das heißt, so Monokel zählt zum Beispiel zu denen, die überhaupt keine Social-Media-Kanäle betreiben. Also sie haben sozusagen ihre Magazine und sie haben ihr Radio und haben es, sage ich mal, auch geschafft, sozusagen so eine relevante eine relevante Größe zu entwickeln, dass man sie trotzdem wahrnimmt. Der Marcus Fairs, also der Chefredakteur von Die Scene, eine der wichtigsten Architekturplattformen im Netz, die es gibt, nennt zum Beispiel die Social Media Kanäle aus der Perspektive eines Magazins wie Die Scene, das nur online gibt, als Frenemies, also als Friends und Enemies, weil natürlich ist er sich sozusagen auch dessen bewusst, wie Tyler Brûlé, dass ich es rausbringe, formuliert, aber er sagt halt sozusagen, wir brauchen die Social Media Kanäle, um die Leute sozusagen quasi dort abzuholen, wo sie sind und zu unserem Magazin zurückzuführen und machen das auch höchst erfolgreich. Immer alles, alle, also ich habe eine PR-Kollegin, mit der ich immer wieder zusammenarbeite, meinte so quasi, sie hält sich aus Social Media raus, weil vielleicht geht es ja auch wieder weg. Also ich glaube, dieser fromme Wunsch, dass es ganz wieder weggeht, ich glaube, davon muss man sich verabschieden. Was sicher absehbar ist, ist, dass sozusagen das, sag ich mal, Communities weiterziehen, das Generationen weiterziehen, wobei man da ja auch nicht den Fehler machen darf, also sozusagen, was weiß ich, Facebook ist, sag ich mal, in einer gewissen Klientel, in einer gewissen Altersgruppe, aber auch zum Beispiel mit unseren Literaturkunden, da ist Facebook nach wie vor der Kanal. Das ist, da ist die Community existent, da ist sozusagen Wachstum möglich, da ist, dort sind sie halt nicht, da sind die Leute nicht, auch wenn sozusagen, sage ich mal, andere Branchen sich nicht mehr auf Facebook aufhalten, für gewisse, also das heißt, ich glaube, man muss als Medium, als Entrepreneur seine Kanäle finden, die einem, also wo sich halt, sag ich mal, die eigene Community aufhält. Das Thema Podcast, also wir haben vor einigen Monaten selber Podcast für ABC begonnen, da hatte ich damals so eine Zahl irgendwie, die mich dann doch irgendwie mir schlüssig schien. Es gibt also 24 Millionen YouTube-Kanäle versus 800.000 Podcast-Kanäle. Also es ist sozusagen, da ist offensichtlich Luft nach oben. Für mich war zum Beispiel, als ABC, als Agentur, diese Podcast-Sache zu machen, war jetzt nicht so sehr, ob das jetzt hunderte Leute sich anhören. Es ist eher das Setting, dass wir, so wie wir jetzt sprechen und sozusagen das jetzt eben sozusagen aufzeichnen, Podcast halt den Vorteil hat, es ist nur Audio, das heißt, man muss nicht Licht und nicht Pipapo, die Leute sind irgendwie freier im Gespräch, hat aber trotzdem diese Interviewsituation. Das heißt, für mich als PR-Agentur ist das hilfreich, weil ich eben Kunden, Freunde, Projekte, die ich gut finde, zum Gespräch bitte, erzähl, das ist leichter als geschrieben, es ist Audio leichter als visuell. Man hat dann was zum Beispiel auch ein Journalist nützen kann, nicht sozusagen, man horcht sich irgendwie das halt an. Also das heißt, ich glaube, es gibt auch da, wie bei all diesen Dingen sozusagen, immer diese Frage, für wen macht man es, was ist der Aufwand, wem nützt es? Und es muss nicht immer nur die Followerzahl sein, die relevant ist. Es gibt so viele andere Absichten oder Begründungen sozusagen, warum ein Kanal passend ist. Bis hin zu, die längste Zeit hat eine Website als Archiv fürs eigene Tun. Wie viele Leute haben, wissen überhaupt nicht mehr, was sie alle schon gemacht haben und schauen immer auf ihrer Website nach, weil dort haben sie alles notiert. Also das heißt, nein, man muss nicht immer überall mitspielen. Man muss Freude daran haben, dass die Dinge sich verändern. Das ist, glaube ich, die Quintessenz. Und das fällt, sage ich mal, manchen Leuten leichter und anderen schwerer. Aber dieses, weiß ich nicht, das auch ein bisschen spielerischer angeht, nicht? Man meldet sich mal an, man steigt mal ein, man horcht mal zu, man schaut mal, ob alle anderen, logischerweise mein Kind, mein Teenage-Kind ist sozusagen big on TikTok. TikTok wird nicht weggehen und es wird uns alle noch beschäftigen, nicht? Das wird nicht heißen, dass wir alle Tänzer werden, aber es wird sich TikTok so verändern, dass es dann eben auch für andere Branchen relevant wird.
Um den Bogen wieder zu 10 Jahre Agentur zu spannen, am Ende unseres Gespräches, gab es sozusagen irgendwie besondere Pleiten, Pech und Pannen und besondere Highlights innerhalb dieser 10 Jahre Agenturarbeit?
Natürlich viele. Eins, was ich jetzt im Vorfeld eine ganz schlimme Geschichte. Also eine meiner allerersten Pressekonferenzen, ich nenne jetzt keine Namen, das ist nicht auch peinlicher zu machen, aber eine meiner ersten war, Pressekonferenzen sind, also eben das beschreibe ich sehr en detail im Buch auf jeden Fall, sind ja Pressekonferenzen oft auch dafür da, dass sie nicht nur für Journalisten sind, sondern auch für die Sponsoren, für die Partner, jeder hört sich selber gern reden. Ding, also auf jeden Fall war das Setting so, dass dort viel zu wenige Journalisten, also es waren einfach nur, es sind 4 oder 5 Leute aufgetaucht, es war unangenehm wenige Menschen da, also es waren mehr Veranstalter als Journalisten und Ich habe doch dann tatsächlich in meiner Not, habe ich dann eine Journalistin, die sich angemeldet hatte, angerufen und meinte, du, sollen wir auf dich warten oder kommst du noch? Und die war also erzürntest, dass ich jetzt da sie anrufe und da so Stress und so. Und es ist, also es war sehr schlimm, es war eine schlimme Erinnerung, aber es ist, nein, es gibt immer wieder, es gibt schon, ja, es gibt immer wieder zum Beispiel auch eine Empfehlung, dass man im Bilde sein muss und nicht nur ich, sondern auch das Team und auch sozusagen die Beteiligten. Wenn man eine Pressekonferenz zum Beispiel macht an einem anderen Ort, an einer Institution, man muss wissen, wie der Direktor aussieht, man muss wissen, man muss Eckdaten, man muss einfach eine Ahnung haben. Man kann dann nicht, auch da nenne ich keinen Namen, aber man kann dann nicht zur Institutionsleiterin sagen, bitte tragen Sie sich in die Liste ein. Ja, okay. Und solche Dinge. Also es ist, aber es passiert, man überlebt, es ist...
man lernt.
Man lernt,
genau. Was war ein Highlight zum Beispiel?
Ja, es gibt schon auch immer wieder erbauliche Momente. Also natürlich, sag ich mal, unsere großen Heldentaten waren, dass wir immer wieder Gelegenheit hatten, bei Pavillons, bei der Biennale in Venedig zu betreuen, was natürlich aus der Perspektive von heute noch viel großartiger wirkt, als es sowieso schon ist. Unter anderem mal den deutschen Pavillon, irgendwie, das war, sag ich mal, als österreichisch oder als Agentur mit österreichischem Sitz. Auch schön, auch was Besonderes. Wir haben mit Dominique Perrault, einem wichtigen Architekten aus Frankreich, Österreichs größtes Gebäude eröffnet. Das habe ich auch ganz, also ich glaube, die Highlights, die mir am allermeisten in Erinnerung sind, und das schließt ein bisschen an die nächste Frage, ja. Traumkunde und Ding, also was mich motiviert, ist tatsächlich, es sind diese herausragenden Persönlichkeiten, mit denen wir arbeiten dürfen, immer wieder. Und es sind eben manchmal ein Star-Architekt, der zum letzten Mal durch sein Gebäude geht und du weißt, er wird dort so nie wieder durchgehen. Und du bist in diesem Moment, der dann ganz einsam ist und noch kein Pressechor da ist und du darfst diesen Moment beiwohnen und du spürst, wie wichtig das für den jetzt ist. Und dass du, also das ist... in der PR ist dieses, ich sage immer, es ist ein Operieren am offenen Herzen, weil natürlich, dass es an die Presse geht und in dem Moment, wo die Scheinwerfer angehen oder das Mikro angeht, egal wie lang du gebaut hast, vorbereitet hast, Kunst geschaffen hast, jetzt ist es wichtig und plötzlich ist es relevant, wer sagt oder wer darf die Interviews geben, wer sagt was, wer, und es ist... der schafft eine besondere Atmosphäre angespannt, also das kann wahnsinnige Emotionen, einfach auch, weil man darf nie die Eitelkeit der Leute unterschätzen, auch meine eigene nicht, also man darf das ist, man muss da auch vorsichtig, also es ist einfach ein sensibler Bereich, aber dieses, und das ist sozusagen das, was so quasi, was sind Traumprojekte oder Traumkunden, es sind diese Persönlichkeiten, mit denen ich ob dieser Arbeit so nah rankommen und das ist manchmal nah am Wahnsinn, also man darf auch selber nicht zu zart beseitet sein, weil das halt so ist, nicht, dass ich sage immer,
there's weil die Nervosität deines Kunden ja dann auch auf dich überschlägt, beziehungsweise also er dann vielleicht auch manchmal ungehalten ist über Dinge, die weil er einfach auf der Grund dessen, dass die Anspannung so groß ist,
genau,
also
genau.
Du das, kann nicht, es dann das gar nicht persönlich ist, sondern er braucht einfach einen Blitzableiter. Nicht?
Genau. Ja. Genau, get out of the kitchen if you can't stand the heat. Und darauf freue ich mich auch irgendwie wieder, weil es ist jetzt auch schon, also diese Momente, Situationen erleben zu dürfen, wo wir auch wieder angespannt sind und Ding, also das
hoffentlich wieder kommen.
Genau.
Ich habe ja auch einige deiner Interviews gelesen. Du hast ja mit einigen dieser Persönlichkeiten auch Interviews geführt in diesem Buch, die auch sehr interessant zu lesen sind und auch Einblicke in diese Arbeit geben. Und was man ja auch dazu sagen muss, dass die Arbeit einer PR-Agentur nach diesem Ereignis, das du jetzt gerade geschildert hast, ja nicht zu Ende ist. Denn es geht um Nacharbeit und die ist oft sehr intensiv. Was macht man mit den ganzen Presseclippings, die man bekommen hat, mit der Reaktion, die man bekommen hat? Aber all das liest man sozusagen in Kiss the Messenger. Ich danke dir für das Gespräch und dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen und wünsche dir natürlich mit dem Buch viel Erfolg. Danke dir, Anna.
Danke, liebe Silvi. Danke euch. Danke.